Kapitel 6 – Der Lebensstil der Übrigen. Dienst und Opferbereitschaft. Lange schon wartet Gott darauf, dass die Bereitschaft zu dienen die ganze Gemeinde erfasse, so dass jeder seiner Fähigkeit entsprechend für ihn arbeitet. Wenn die Glieder der Gemeinde Gottes den Evangeliumsauftrag in der Heimat und in den Missionsgebieten erfüllten, wäre bald die ganze Welt gewarnt, und der Herr Jesus käme mit Kraft und großer Herrlichkeit auf diese Erde zurück. Überall besteht der Hang, die Initiative Einzelner durch Organisation zu ersetzen. Wir neigen dazu, alles zusammenzulegen und zu zentralisieren, große Gemeinden und Institutionen zu errichten. Sehr viele überlassen deshalb die tätige Nächstenliebe Institutionen und Organisationen. Sie entschuldigen sich damit, dass sie keinen Kontakt zur Welt haben und werden kaltherzig. So beschäftigen sie sich nur noch mit sich selbst und schenken der Not anderer kaum Beachtung. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten stirbt ab. Christus gibt jedem seiner Nachfolger eine persönliche Aufgabe, etwas, was kein anderer für ihn tun kann. Kranken und Armen zu helfen, den Verlorenen das Evangelium zu bringen, das kann man keinen Ausschüssen oder organisierter Wohltätigkeit überlassen. Das Evangelium ruft den Einzelnen in die Verantwortung, fordert seinen persönlichen Einsatz und sein persönliches Opfer. Handelt, bis ich wiederkomme. Christus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Vielleicht sind uns nur noch ein paar Jahre Leben geschenkt, aber bis dahin müssen wir tätig sein. Christus möchte, dass jeder sich darin übt, besonnen über sein zweites Kommen nachzudenken. Wir sollten täglich Gottes Wort studieren, aber nicht unsere Alltagspflichten vergessen. Christus wies darauf hin, dass bei seinem Kommen einige der Wartenden mit geschäftlichen Aufgaben beschäftigt sein werden. Einige werden auf dem Feld bei der Aussaat sein, andere werden gerade die Ernte einbringen, und wieder andere werden auf der Mühle mahlen. Es entspricht nicht dem Willen Gottes, dass seine Erwählten die Alltagspflichten und Verantwortungen vernachlässigen, sich eitlen Betrachtungen hingeben und so in einer religiösen Traumwelt leben. Befleißigt euch, alle guten Werke, die euch irgendwie möglich sind, in diesem Leben zu tun. Als könnte jeder Tag unser letzter sein. Wir sollen wachen, arbeiten und beten, als ob dies der letzte Tag wäre, der uns geschenkt ist. Unsere einzige Sicherheit besteht darin, jeden Tag unsere Arbeit zu tun, wie sie uns vor die Hände kommt, zu arbeiten, zu wachen, zu warten und uns jeden Augenblick auf die Stärke dessen zu verlassen, der gestorben war und wieder lebendig ist, der für immer lebt. Jeden Morgen sollten wir uns und unsere Kinder für den Tag Gott weihen. Plant nicht Monate oder gar Jahre im Voraus. Sie liegen nicht in eurer Hand. Ein kurzer Tag ist euch gegeben. Arbeitet an ihm für den Meister, als ob es euer letzter wäre. Legt eure Pläne Gott vor, ob sie ausgeführt oder aufgegeben werden sollen, je nachdem, wie seine Vorsehung es euch zeigt. Bewusste Sabbatheiligung. Unser himmlischer Vater möchte, dass die Menschen ihn durch das Befolgen des Sabbatgebots im Gedächtnis bewahren. Er möchte, dass der Sabbat uns auf ihn als den wahren und lebendigen Gott hinweist und wir dadurch, dass wir ihn erkennen, Leben und Frieden haben. Die ganze Woche hindurch sollen wir den Sabbat im Auge behalten und Vorbereitungen treffen, ihn dem Gebot entsprechend zu halten. Wir sollen den Sabbat nicht nur halten, weil es angeordnet ist. Wir sollen seinen geistlichen Bezug zu allen Bereichen des Lebens erkennen. Wenn der Sabbat auf diese Weise im Gedächtnis behalten wird, kann das Vergängliche nicht unser geistliches Leben behindern. Keine der Pflichten, die zu den 6 Werktagen gehören, werden dann auf den Sabbat gelegt. Die Lebensbedürfnisse müssen beachtet, die Kranken versorgt und die Bedürftigen unterstützt werden. Wer es am Sabbat unterlässt, Leidenden zu helfen, wird nicht als unschuldig gelten können. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. Werke der Barmherzigkeit stehen in voller Übereinstimmung mit seiner Bestimmung. Gott will nicht, dass seine Geschöpfe auch nur eine Stunde lang von Schmerzen geplagt werden, die am Sabbat oder einem anderen Tag gelindert werden können. Treu und gebefreudig. Der Zehnte ist heilig, Gott hat ihn sich selber vorbehalten. Er wird in seine Schatzkammer gebracht, um zur Unterstützung der Mitarbeiter in der Evangeliumsverkündigung benutzt zu werden. Lest sorgfältig das dritte Kapitel im Buch Maleachi und seht selbst, was Gott über den Zehnten sagt. Das Neue Testament setzt das Zehntengebot nicht neu ein, ebenso wenig wie den Sabbat. Denn die Gültigkeit von beiden wird vorausgesetzt und ihre tiefe geistliche Bedeutung erklärt. Der Herr ruft jetzt Siebenten-Tags-Adventisten überall auf, sich ihm zur Verfügung zu stellen und entsprechend ihren Möglichkeiten ihr Bestes zu tun, um in seinem Werk mitzuhelfen. Durch ihre Gebefreudigkeit sollen sie zeigen, wie sehr sie seine Segnungen schätzen und für seine Güte dankbar sind. Kalte Barmherzigkeit ist ein armseliger Ersatz für lebendige Nächstenliebe. Der Bedarf für Gottes Sache wird ständig zunehmen, je näher wir dem Abschluss der Zeit kommen. Wir sind in dieser Welt auf dem Prüfstand, um unsere Brauchbarkeit für das künftige Leben festzustellen. Niemand wird den Himmel betreten können, dessen Charakter von Selbstsucht befleckt ist. Deshalb muss Gott uns jetzt darin prüfen, wie wir mit den uns anvertrauten zeitlichen Gütern umgehen, damit erkennbar wird, ob er uns ewige Schätze anvertrauen kann. Brauchen wir neue Institutionen? Einige meinen, wenn der Herr bald wiederkommt, warum ist es dann erforderlich, noch Schulen, Sanatorien oder Gesundkostwerke zu bauen? Warum sollen unsere jungen Leute dann noch ein Handwerk erlernen? Gott will, dass wir beständig die uns verliehenen Gaben vervollkommnen. Das ist nur möglich, wenn wir sie gebrauchen. Die Erwartung der baldigen Wiederkunft darf uns nicht zur Trägheit verleiten. Im Gegenteil sollte es uns dazu bewegen, alles zu tun, was zum Segen und Nutzen der Menschheit möglich ist. Ein großes Werk ist in der ganzen Welt zu tun. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, weil das Ende nahe ist, bestünde keine Notwendigkeit für besondere Anstrengungen zum Aufbau der verschiedenen Institutionen, die Gottes Werk fordert. Erst wenn der Herr uns gebietet, keine weiteren Anstrengungen zum Bau von Gemeindehäusern, zur Errichtung von Schulen, Krankenhäusern und Verlagshäusern zu machen, ist die Zeit gekommen, unsere Hände in den Schoß zu legen und den Herrn sein Werk beenden zu lassen. Jetzt aber ist uns die Gelegenheit gegeben, unseren Eifer für Gottes Sache und unsere Liebe für unsere Mitmenschen zu beweisen. Die ärztliche Missionsarbeit. In dem Maße, wie religiöser Eifer die Freiheiten unserer Nation untergräbt, werden diejenigen, die für die Freiheit des Gewissens eintreten, in die Ecke gestellt. Um ihrer selbst willen sollten sie, solange die Möglichkeiten bestehen, ihre ganze Klugheit einsetzen, um zu erkennen, worin die Ursachen, die Vorbeugung und die Heilung von Krankheiten besteht. Und wer das tun will, wird auch überall Arbeitsmöglichkeiten finden. Es gibt mehr als genug Leidende, die der Hilfe bedürfen, nicht nur in unseren eigenen Reihen, sondern weit mehr unter denen, die Gottes Botschaft nicht kennen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass bald keine Möglichkeit mehr für die Arbeit von Predigern besteht, wohl aber in der ärztlichen Mission. Der Wert der Gesundheitserziehung. Die Erziehung zu einer gesunden Lebensweise gehört, wie mir gezeigt wurde, zur Dreiengelsbotschaft und ist mit ihr so eng verbunden wie die Hand und der Arm mit dem menschlichen Körper. Tee, Kaffee, Tabak und Alkohol sollten von uns als schädliche Genussmittel dargestellt werden. Wir können jedoch nicht in gleicher Weise von Fleisch, Eiern, Butter und Käse sprechen, die auf dem Tisch stehen. Das sollte nicht im Vordergrund stehen, gleichsam als die entscheidende Aufgabe unseres Werkes. Tee, Kaffee, Tabak, Bier, Wein und alle Spirituosen sollten dagegen völlig gemieden und nicht nur in Maßen genossen werden. Echte Enthaltsamkeit bedeutet, Schädliches zu meiden und mit Vernunft das zu verwenden, was der Gesundheit förderlich ist. Reine Luft, Sonnenlicht, Mäßigkeit, Ruhe, körperliche Bewegung, rechte Ernährung, der Gebrauch von Wasser und Vertrauen in Gottes Macht, das sind die rechten Heilmittel. Nicht nur was die körperliche Energie schwächt, sondern auch das, was die geistigen und moralischen Kräfte mindert, schädigt letztlich die Gesundheit. Wo ungesunden Verhaltensweisen nachgegeben wird, da wird es schwieriger, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, und fortan noch schwieriger, dem Unrecht zu widerstehen. Zurück zur ursprünglichen Ernährung. Gott will uns Schritt für Schritt zu dem zurückführen, was er ursprünglich für uns vorgesehen hat, nämlich dass wir uns von den natürlichen Produkten unserer Erde ernähren. Unter denen, die auf das Kommen des Herrn warten, wird schließlich der Fleischgenuss aufgegeben werden. Dies Ziel sollten wir stets im Auge behalten und uns fest darauf einstellen. Größere Reformen sollten unter denen erkennbar werden, die die baldige Wiederkunft Christi erwarten. Mit der Lebensreform steht eine Aufgabe vor unserem Volk, die bis jetzt noch nicht angepackt worden ist. Da sind diejenigen, die aufwachen sollten und die Gefahren erkennen, die mit dem Fleischgenuss verbunden sind, wodurch ihre physische, geistige und geistliche Gesundheit untergraben wird. Viele, die sich nur halbherzig mit der Frage des Fleischgenusses auseinandergesetzt haben, werden sich von Gottes Volk trennen und sich nicht mehr zu ihm halten. Fasten und Beten. Von nun an bis zum Ende der Zeit ist es notwendig, dass Gottes Volk ernster und wachsamer wird und nicht der eigenen Klugheit, sondern der Weisheit seines Herrn vertraut. Gebets- und Fastentage sollten vorgesehen werden. Dabei ist keine völlige Enthaltung von Nahrung gefordert, aber man sollte kleine Rationen einfachster Speisen zu sich nehmen. Bei einem rechten Fasten sollten wir uns von jeglichen stimulierenden Speisen enthalten und stattdessen einfache gesunde Nahrung zu uns nehmen, die Gott in Fülle für uns vorgesehen hat. Der Mensch sollte weniger daran denken, was er essen und trinken will, sondern vielmehr daran, was für ihn Brot des Lebens ist und seine geistlichen Erfahrungen bestimmt und belebt. Der Sauerteig der Frömmigkeit hat seine Kraft noch nicht ganz verloren. Wenn die Gefahr und die Entmutigung für die Gemeinde am größten sein werden, wird eine kleine Schar, die im göttlichen Licht steht, seufzen und weinen um der Schändlichkeiten willen, die auf Erden geschehen. Vor allem aber werden sie Fürbitte für die Gemeinde tun, weil deren Glieder sich in ihrem Verhalten nach der Welt richten. Gott völlig vertrauen. Wenn Dinge im Werke Gottes einen verkehrten Lauf nehmen, kann die Ursache manchmal bei ungeheiligten Mitarbeitern liegen. Es mag sein, dass man über das Ergebnis des Verhaltens anderer weinen muss, aber sei darüber nicht beunruhigt. Das Werk steht fest in der Hand unseres Herrn. Ihm geht es darum, dass diese Mitarbeiter zu ihm kommen, um von ihm Weisungen zu empfangen und seinen Befehlen gehorchen. Alle Bereiche des Werkes, seien es unsere Gemeinden, die Missionen, die Sabbatschulen oder unsere Institutionen, liegen ihm am Herzen. Warum sollten wir traurig sein? Unser starkes Verlangen, dass die Gemeinde von göttlichem Leben ergriffen werde, muss ergänzt werden von dem völligen Vertrauen zu Gott. Keiner sollte die ihm von Gott gegebenen Kräfte überschätzen in der Annahme, er könnte damit Gottes Werk schneller voranbringen. Dazu ist menschliche Kraft nicht in der Lage, sie muss sich vielmehr mit den Kräften des Himmels verbinden. Selbst wenn alle Mitarbeiter nicht mehr da sein sollten, die gegenwärtig die schwersten Lasten zu tragen haben, wird Gottes Werk weiter vorangehen. Andacht in der Familie. Abends und morgens sollten wir gemeinsam mit unseren Kindern Gott anbeten, sein Wort lesen und ihm Loblieder singen. Helft ihnen, dass sie sich Gottes Gebote einprägen. Die Familienandacht sollte kurz und lebendig sein. Tadelt eure Kinder und andere Familienangehörige nicht, wenn ihnen die Andachtszeit langweilig erscheint. Wenn ein langes Kapitel gelesen und erklärt und dazu noch ein langes Gebet gesprochen wird, dann wird ihnen diese wichtige Zeit langweilig, und sie sind froh, wenn alles vorbei ist. Dem Vater kommt es zu, einen Abschnitt aus der Schrift zu wählen, der interessant und leicht verständlich ist. Wenige Verse reichen aus, eine Lehre daran anzuknüpfen, über die man den Tag hindurch nachdenkt und die praktiziert werden kann. Es können auch Fragen gestellt werden. Einige wenige ernste Bemerkungen, die die Anteilnahme wecken, oder eine kurze Begebenheit, die der Sache dient, können dann zur Veranschaulichung dienen. Schließlich können noch einige Strophen eines Liedes gesungen werden. Das Gebet sollte kurz und auf das Wesentliche gerichtet sein. Wer betet, darf nicht alle Anliegen darin einschließen wollen. Vielmehr sollte er mit schlichten Worten seine Bedürfnisse Gott sagen, ihm danken und ihn loben. Gefährliche Bindungen. Punkt. Während diese Botschaft ergeht und durch die Verkündigung der Wahrheit eine Scheidung bewirkt wird, sind wir als treue Wächter Gottes aufgerufen, klar zu erkennen, wo wir selber stehen. Wir sollen nicht mit der Welt gemeinsame Sache machen, damit wir nicht von ihrer Denkweise angesteckt werden und dadurch unser geistliches Unterscheidungsvermögen verloren geht, denn dann würden wir bald die Menschen, die sich zur Wahrheit bekennen und Gottes Botschaft verkündigen, lediglich aus der Sicht eines bloßen Namenschristentums beurteilen. Andererseits sollen wir nicht den Pharisäern gleichen und uns von der Welt völlig fernhalten. Wer wachsam auf die Wiederkunft Christi wartet, wird sich nicht mit der Welt in ihrer Sucht nach egoistischem Vergnügen und nach Zerstreuung vermischen. Gott möchte nicht, dass wir uns durch Verträge, durch Partnerschaft oder als Geschäftsteilhaber an diejenigen binden, die nicht unseres Glaubens sind. Wir sollten uns mit anderen Menschen nur so weit zusammenschließen, wie wir nicht genötigt sind, unsere Grundsätze preiszugeben. Wir müssen ja nicht ihren Gesellschaften und Vereinen beitreten, können sie aber wissen lassen, dass wir in der Frage der Enthaltsamkeit von Alkohol mit ihnen sympathisieren. Freizeitgestaltung. Jeder Christ hat das Recht und die Pflicht, sich seelisch und körperlich durch rechte Freizeitgestaltung zu entspannen, und zwar mit dem Ziel, die geistige Kraft und die körperliche Fitness zur Ehre Gottes einzusetzen. Christen steht eine Fülle von Möglichkeiten offen, Freude zu erleben. Sie wissen genau, was erlaubt und recht ist. Sie können sich all dessen erfreuen, was ihre Kräfte nicht verzettelt oder ihrem geistlichen Leben Schaden zufügt, was keinen schalen Nachgeschmack hinterlässt, ihre Selbstachtung zerstört oder den Weg zu nützlichem Tun versperrt. Wenn sie Jesus mitnehmen und im Gebet mit ihm verbunden bleiben können, sind sie völlig sicher. Unsere Zusammenkünfte sollten so gestaltet sein und wir sollten uns selbst so benehmen, dass wir anschließend mit einem guten Gewissen nach Hause gehen können, Gott und den Menschen gegenüber, in dem Bewusstsein, niemandem in irgendeiner Weise geschadet oder einen schlechten Einfluss ausgeübt zu haben. Jedes Vergnügen ist für uns völlig ungefährlich, für das wir Gott um seinen Segen bitten können. Aber jeder Zeitvertreib, bei dem wir nicht mehr beten können oder der uns davon abhält, an Gebetsversammlungen teilzunehmen, ist gefährlich. Musik. So wie die Kinder Israel bei ihrem Durchzug durch die Wüste sich mit geistlichen Liedern auf ihrem Wege aufmuntern ließen, lädt Gott auch heute seine Kinder ein, sich auf ihrem Pilgerleben zu erfreuen. Nichts ist so sehr geeignet, seine Worte im Gedächtnis festzuhalten, als sie in Liedern zu wiederholen. Solches Singen hat wunderbare Macht. Es vermag, unhöfliche und ungeschliffene Naturen zu besänftigen, dem Denken neuen Auftrieb zu geben und Mitgefühl zu wecken, es fördert gemeinsames Handeln und verbannt Trübsinn und quälende Sorgen, die uns den Mut rauben und unsere Tatkraft mindern. Auch im Himmel gehört Musik zum Gottesdienst. Darum sollten wir uns bemühen, in unseren Dankliedern dem Wohlklang der himmlischen Chöre so nahe wie möglich zu kommen. Das Singen gehört zum Gottesdienst und ist ebenso Ausdruck der Anbetung wie das Gebet selbst. Gegen den Einsatz von Musikinstrumenten ist überhaupt nichts einzuwenden. Sie wurden schon in alter Zeit beim Gottesdienst verwendet. Die Gottesdienstteilnehmer priesen Gott auf der Harfe und Zimbel. Musik sollte ihren festen Platz in unseren Gottesdiensten haben. Tanzen und Theater. Zu den gefährlichsten Orten der Freizeitgestaltung gehört das Theater. Anstatt eine Schule der Moral und Tugend zu sein, ist es gerade eine Brutstätte der Unmoral. Laster und sündige Neigungen werden gestärkt und durch diese Art der Unterhaltung gefördert. Seichte Lieder, anzügliche Gesten, Ausdrücke und Verhaltensweisen wirken schädlich auf die Gedankenwelt und die Moral. Besucht ein junger Mensch regelmäßig solche Darbietungen, dann werden seine Grundsätze untergraben. Kein Einfluss hat in unserem Land die Fantasie so vergiftet, Glaubenserfahrungen so zerstört und den Gefallen an heiteren Freizeitvergnügungen und der nüchternen Wirklichkeit des Lebens so verdorben wie die Vergnügungen des Theaters. Die Vorliebe dafür wächst mit jedem Besuch einer Aufführung, sowie das Bedürfnis nach berauschenden Getränken mit dem Genuss zunimmt. Gottes Segen kann kaum für eine Stunde erbeten werden, die im Theater oder beim Tanzen verbracht wird. Kein Christ dürfte sich wünschen, an einem solchen Ort zu sterben oder dort angetroffen zu werden, wenn Jesus wiederkommt. Ungefährlich sind jene Vergnügungen, bei denen wir geistliche Gedanken nicht zu verbannen brauchen. Sicher ist jeder Ort, wohin wir Jesus mitnehmen können. Kleidung und Schmuck. Es ist nicht nötig, die Frage der Kleidung zu einem Hauptpunkt unseres Glaubens zu machen. Es gibt Wichtigeres, worüber wir reden sollten. Lasst uns von Jesus sprechen, und wenn das Herz bekehrt ist, wird alles, was nicht mit dem Wort Gottes in Einklang gebracht werden kann, wegfallen. Wenn wir Christen sind, werden wir Jesus nachfolgen, selbst wenn der Pfad, auf dem wir wandeln, unsere natürlichen Neigungen geradezu durchkreuzt. Es hat wenig Sinn zu sagen, du darfst dies und das nicht tragen, denn wenn du diese eitlen Dinge liebst, dann wird auch das Ablegen deines Schmucks nichts anderes sein, als wenn man die Blätter von einem Baum schneidet. Die Neigungen des natürlichen Herzens würden sich bald wieder durchsetzen. Du musst nach deinem Gewissen handeln. Ich bitte die Gläubigen, umsichtig vor Gott zu wandeln. Geht mit der Mode, soweit sie unseren Gesundheitsgrundsätzen nicht widerspricht. Unsere Schwestern sollten sich schlicht kleiden, wie dies viele schon tun, wobei die Kleidung modern und aus guter, haltbarer Qualität sein sollte. Lasst die Kleiderfrage nicht zum Dauerthema werden. Die Kleidung unserer Schwestern sollte schlicht sein. Sie sollten sich angemessen kleiden, züchtig, ohne damit auffallen zu wollen. Lasst uns der Welt den Schmuck der Gnade Gottes lebendig veranschaulichen, die uns erfüllt. Die äußere Erscheinung ist ein Hinweis darauf, wie es im Herzen aussieht. Wie die Blätter im Herbst. Es sollte Schrifttum erscheinen, das in einer klaren und verständlichen Sprache lebenswichtige Themen behandelt, einschließlich der Dinge, die auf die Welt zukommen. Die erste und zweite Botschaft wurden 1843-1844 gegeben, und wir stehen jetzt unter der Verkündigung der dritten, aber alle drei sind immer noch zu verkündigen. Diese Botschaften sollen der Welt durch Schrifttum und Vorträge weitergegeben werden, um aufzuzeigen, wie sich die Prophetie in der Vergangenheit erfüllt hat und was die Zukunft bringen wird. Die ungeschminkte Wahrheit sollte in Flugblättern und Wertelheften dargelegt werden, und diese müssen wie die Blätter im Herbst verstreut werden. Die Bücher Patriarchen und Propheten, Daniel und die Offenbarung und der große Kampf werden jetzt benötigt wie nie zuvor. Sie sollten weit verbreitet werden, weil die Wahrheiten, die sie betonen, viele blinde Augen öffnen werden. Solange die Gnadenzeit dauert, wird es Buchevangelisten möglich sein, ihrer Arbeit nachzugehen. Keine verletzen den Angriffe. Die Autoren unserer Zeitschriften sollen auf unfreundliche Anspielungen und Angriffe verzichten, sie würden damit ganz sicher Schaden anrichten, uns nur den Weg versperren und bei der Arbeit hindern, die wir tun sollen, um alle Klassen zu erreichen, die Katholiken eingeschlossen. Es ist unser Auftrag, die Wahrheit in Liebe auszusprechen und keine ungeheiligten Elemente des natürlichen Herzens einfließen zu lassen und keine Dinge zu sagen, die vom selben Geist zeugen, der unsere Feinde beherrscht. Wir sollen keine scharfe, verletzende Sprache gebrauchen. Verzichtet auf sie bei jedem Artikel, den ihr schreibt, lasst sie bei jeder Ansprache weg. Überlasst es dem Wort Gottes, scharf zu sein und zurechtzuweisen. Wir Sterblichen sollten uns an Jesus halten und bei ihm bleiben. Wir sollten jede Formulierung aus unseren Schriften oder mündlichen Äußerungen tilgen, die für sich genommen missverstanden werden könnte, als ob sie sich gegen Recht und Gesetz wenden würde. Alles sollte sorgfältig durchdacht werden, damit wir nicht in den Ruf kommen, Dinge zu sagen, die uns gegen unser Land und seine Gesetze untreu erscheinen lassen. Christentum zeigt sich nicht in verbalen Faustschlägen und anklagenden Verdammungen. Nebensächliche Themen. Gott hat sein Volk nicht übergangen, um hier und dort einzelnen auserwählten Menschen seine Wahrheit anzuvertrauen. Er gibt einem Einzelnen auch keine neue Erkenntnis, die im Widerspruch zu dem bewährten Glauben der Gemeinde steht. Bei jeder Reformation sind Menschen mit derartigen Ansprüchen aufgetreten. Niemand sei so selbstsicher, als ob Gott ihm eine ganz besondere Erkenntnis gegeben habe, die über jene seiner Brüder hinausgeht. Da greift jemand einen neuen, anregenden Gedanken auf, der nicht im Widerspruch zur Wahrheit zu sein scheint. Er beschäftigt sich damit, bis er ihm wertvoll und wichtig erscheint. Denn Satan kann ohne weiteres diesen Anschein erwecken. Schließlich wird er zu dem alles andere beherrschenden Thema, um das herum alles kreist, und die Wahrheit ist im Herzen entwurzelt. Ich kann vor solchen nebensächlichen Themen nur ausdrücklich warnen, sie lenken nur von der Wahrheit ab. Irrtum ist niemals harmlos. Er heiligt uns nicht, sondern stiftet immer Verwirrung und Spaltung. Das gemeinsame Betonen. Zahlreiche Versuchungen lauern getarnt auf diejenigen, die das Licht der Wahrheit haben. Wir sind nur dann davor gefeit, wenn wir keine neue Lehre oder Auslegung der Schrift annehmen, bevor wir sie erfahrenen Brüdern vorgelegt haben. Unterbreitet sie ihnen in einer demütigen, lernwilligen Haltung und mit ernstem Gebet. Sollten Sie keine neue Erkenntnis darin erkennen können, dann fügt euch Ihrem Urteil, denn wo viele Ratgeber sind, ist Hilfe. Männer und Frauen werden aufstehen und behaupten, sie hätten eine neue Erkenntnis oder eine neue Offenbarung, die aber darauf hinzielt, den Glauben an die alten Grundwahrheiten zu untergraben. Ihre Lehren halten der Prüfung durch das Wort Gottes nicht stand, und doch werden sich Menschen davon täuschen lassen. Gerüchte werden in Umlauf kommen und einige werden darauf hereinfallen. Wir können nicht wachsam genug sein gegenüber jeder Form von Irrtum, denn Satan versucht ständig, die Menschen von der Wahrheit abzubringen. Wir müssen deutlich machen, wie wichtig die Einheit ist. Nicht, dass wir andere auffordern sollten, unsere Vorstellungen zu übernehmen, doch wenn wir alle uns danach sehnen, so demütig und bescheiden wie Christus zu sein, dann werden wir auch seine Gesinnung bekommen. Dann wird es Einheit im Geist geben. Dringend bitte ich alle, die bekennen, an die Wahrheit zu glauben, in Einigkeit mit ihren Brüdern zu leben. Gebt den Menschen keine Handhabe gegen uns, damit sie nicht sagen können, wir seien Extremisten, zerstritten und jeder lehre etwas anderes. Zwietracht sollten wir vermeiden. Umgang mit Kritikern. Menschen, die den Glauben aufgegeben haben, werden zu unseren Versammlungen kommen. Es geht ihnen darum, unsere Aufmerksamkeit von der Aufgabe abzulenken, die uns Gott aufgetragen hat. Wir können es uns einfach nicht leisten, unsere Ohren von der Wahrheit ab und den Fabeln zuzuwenden. Wir sollten zwar nicht aufhören zu versuchen, den zur Umkehr zu bewegen, der mit Worten unser Werk in Verruf zu bringen sucht, aber es sollte erkennbar sein, dass wir vom Geist Jesu Christi getrieben werden. Engel Gottes werden uns Worte eingeben, die das Herz unserer Gegner erreichen. Wenn diese Männer hartnäckig versuchen sollten, uns ihre Art aufzuzwingen, dann werden alle in der Gemeinde, die vernünftig genug sind, verstehen, dass unser Weg der bessere ist. Redet so, dass man erkennen kann, Jesus Christus spricht durch euch. Haltet das Wort Gottes hoch. Wer religiöse Gefühle anheizt, wird bald merken, wie schnell diese außer Kontrolle geraten. Predigt das Wort besonnen und klar. Es ist nicht unsere Aufgabe, religiöse Gefühle zu erregen. Der Geist Gottes allein schafft gesunde Begeisterung. Lasst Gott arbeiten. Es ist das Beste, seine Beauftragten folgen behutsam seinen Schritten, warten, beten und sehen auf Jesus. Sie werden gute Arbeit leisten, wenn sie sich durch Gottes Geist, der Licht und Leben ist, leiten lassen. Wir haben den Menschen das lautere Wort Gottes zu verkündigen. Für alles andere sorgt der Heilige Geist schon selber. Aber ich sage euch, der Heilige Geist kommt niemals in einer Weise, die Gottes Botschaft lächerlich macht oder abstoßend wirkt. Bei unserem Reden, Singen und Beten und bei allen sonstigen geistlichen Übungen muss die Besonnenheit und Gottesfurcht zu erkennen sein, die jedes wahre Gotteskind auszeichnet. Durch das Wort, nicht durch Gefühle oder Erregungen, sollten wir Menschen dahin führen, der Wahrheit zu gehorchen. Auf der Grundlage des Wortes Gottes werden wir sicherstehen,